Guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich, heute mit euch weitermachen zu dürfen im ersten Timotheusbrief, in unserer Reihe über den ersten Timotheusbrief. Auch wenn Palmsonntag ist, bleiben wir trotzdem in dieser Reihe und schauen uns das heute weiter an, was Paulus an Timotheus schreibt. Und ich habe euch zu Beginn mal zwei Bilder mitgebracht, die mit unserem Thema heute Morgen zu tun haben. Das erste Bild, was ihr seht, ist dieses hier. Ich weiß nicht, was ihr seht. Ihr könntet theoretisch zwei Sachen sehen. Das eine ist ein Mann mit einem extrem langen Bart. Für viele wahrscheinlich beneidenswert und beeindruckend langen Bart. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass das kein Mann ist mit einem langen Bart, sondern dass es eine Frau ist, die davor steht. Also hier, das hier ist eine Frau. Und die hat sich so günstig positioniert, dass es aussieht, als hätte der Mann einen sehr, sehr langen Bart. Das ist also das eine Bild. Das andere wäre dieses hier. Und da könnte man denken, naja, was ist daran jetzt so besonders? Da sitzt ein Mann mit einem Gartenschlauch auf der Straße und lässt halt Wasser da rauslaufen. Wenn man da genauer hinguckt, dann sieht man, dass das ein Bild ist, was gar nicht tatsächlich so ist. Also das hier ist kein Schlauch oder keine Trommel mit einem Schlauch, sondern das ist nur gemalt. Ich weiß nicht, wie gut der Beamer das jetzt gerade hergibt, ob man das gut erkennen kann, aber wenn man da genauer hinschaut, sieht man das sogar, dass das nur gemalt ist. Also all das hier, das Einzige, was realistisch ist, ist dieser Mann, der da sitzt. Ja, und sonst haben sie sich so günstig positioniert in dieses Bild hinein. Und es gibt so eine ganze Reihe von Leuten, die so Straßenmalerei betreiben, wo das wirklich, wirklich gut gemacht ist, wo man im ersten Moment erstmal gar nicht sieht, dass das tatsächlich gemalt ist nur. Es gibt eine ganze Reihe von solchen Bildern, ihr kennt bestimmt auch einige, von solchen Täuschungsbildern. Und beim ersten Hinschauen fällt einem unter Umständen gar nicht sofort auf, dass da irgendwas Besonderes ist. Ja, sondern man denkt, naja, das ist halt ein Bild, wie jetzt zum Beispiel bei diesem hier. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man, dass man einer Täuschung erlegen ist. Dass die Wahrheit ganz anders aussieht. Und leider gibt es diese Täuschungsmanöver nicht nur in solchen Bildern, wo wir uns ein bisschen drüber amüsieren können und rausfinden können, wie ist das, wie kommt das zustande, sondern es gibt diese Täuschungsmanöver auch mit einer viel größeren Tragweite. Es gibt sie auch in unserem Glaubensleben. Und das ist unser Thema heute Morgen, über das wir nachdenken wollen. Ich habe es mal genannt, aufgepasst vom richtigen Umgang mit Täuschungsmanövern. Und wir schauen uns dazu an im 1. Timotheusbrief, 1. Timotheus 4, Verse 1 bis 11. Ich lese 1. Timotheus 4, Verse 1 bis 11. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab. Übe dich aber in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies gebiete und lehre. Wir kommen in dieser Predigtreihe über den 1. Timotheusbrief zunächst mal etwas weg davon, dass es um grundsätzlichen Gemeindebau geht. Also die Kapitel 2 und 3, was wir gehabt haben, vor zwei Wochen vor allem noch und in den letzten Wochen eigentlich, da ging es sehr viel darum, wie soll so eine Gemeinde aufgebaut werden nach Gottes Sinne, also mit Strukturen und so weiter. Und jetzt kommen wir ab Kapitel 4 wieder zu eher einer persönlicheren Note. Also Paulus spricht persönlich zu Timotheus und gibt ihnen einige Anweisungen, und wir haben das vielleicht gerade schon gemerkt, als wir diesen Text gelesen haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass, weil er jetzt zu Timotheus spricht, das für uns keine weitere Relevanz hat. Sondern ganz im Gegenteil lesen wir ein paar Verse später, in 1. Timotheus 4, Vers 12, dass es über Timotheus heißt, dass er ein Vorbild für die Gläubigen sein soll. Also auch für uns. Und so können wir diese Passage von heute Morgen unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Auf der einen Seite ist es sehr persönlich an Timotheus, also wie soll er damit umgehen, dass Irrlehren um ihn toben, dass Menschen vom Glauben abfallen. Und auf der anderen Seite geht es ganz allgemein auch darum, für uns Christen, wie können wir darauf Acht haben, dass wir im Glauben standhaft bleiben, dass wir dranbleiben, dass wir nicht getäuscht werden. Wie ich schon gesagt habe, ist Timotheus ein Vorbild für uns und wir sollen von ihm lernen und diese Worte, die Paulus Timotheus sagt, für uns genauso ernst nehmen. Und am Ende hier in Vers 11 heißt es ja, deshalb auch dies gebiete und lehre. Also Timotheus soll das weitergeben. Es sind vier Dinge, die Paulus deutlich macht in diesem Abschnitt, die sowohl für Timotheus, aber auch für uns im weiteren Sinne bedeutsam sind. Nicht getäuscht zu werden. Ihr merkt, es wird untermalt hier durch. Genau, vier Dinge sind es, wenn es darum geht, nicht getäuscht zu werden. Und das erste ist, lass dich nicht täuschen, so habe ich das betitelt. Und das sind die Verse 1 bis 5 und an diesem Versen oder an diesem Punkt halten wir uns ein bisschen länger auf. Lass dich nicht täuschen. Gleich zu Beginn vom 1. Timotheusbrief in Kapitel 1 ist uns die Tatsache schon begegnet, dass Timotheus es mit Irrlehren zu tun hat in der Gemeinde in Ephesus. Paulus hat Timotheus zurückgelassen und hat gesagt, da sind Irrlehren und du sollst jetzt da hingehen, Timotheus, oder da zurückbleiben, um für Ordnung zu sorgen, um Weisungen zu erteilen diesen Irrlehrern gegenüber. Und wir haben vor zwei Wochen diesen Text gehabt in 1. Timotheus 3, Vers 15, wo es hieß, dass die Gemeinde die Säule und das Fundament der Wahrheit ist. Wenn das Gottes Idee war, dass die Gemeinde die Säule und das Fundament der Wahrheit ist, dann ist auf der anderen Seite eigentlich sehr klar, dass einer versuchen wird, dieses Fundament zu zerstören. Dass er versuchen wird, Unwahrheit einzuführen. Und das ist der Gegenspieler Gottes, es ist der Teufel. Wenn Gott in dieser Welt mit seiner Gemeinde die Wahrheit hochhalten will, dann ist ganz klar, dass der Teufel alles tun muss, um Unwahrheit einschleichen zu lassen, Unwahrheit der Gemeinde unterzujubeln. Und dementsprechend ist dieses Thema von Irrlehren, was uns eigentlich von der ersten Sekunde an der Gemeindegründungen begegnet. Also schon im ersten Jahrhundert lesen wir ständig im Neuen Testament davon, dass Irrlehren in den Gemeinden kursieren und dass die Gemeinden herausgefordert sind, damit umzugehen. Es ist ja irgendwie auch klar, also wenn der Teufel die Gemeinden unwirksam machen will, muss er von der ersten Sekunde an da sein und schon bei der Entstehung möglichst für Zerstörung sorgen. Und so kursieren die unterschiedlichsten Angriffe auf die Wahrheit im ersten Jahrhundert, aber das hört dann nicht auf, sondern es geht weiter. Wenn wir in die Kirchengeschichte gucken, sehen wir jede Menge Lehren und jede Menge Strömungen und Bewegungen, die immer wieder darauf abzielen, das Evangelium möglichst kaputt zu machen und die darauf abzielen, Menschen auf die schiefe Bahn zu leiten. Und auch bis heute schläft der Teufel nicht, sondern treibt immer noch sein Unwesen, er wütet, er wirkt. Und das ist schockierend, ein Stück weit, wenn man sich das so vor Augen führt, aber es ist trotzdem kein Geheimnis. Und wir lesen das hier schon in Vers 1, wenn es da heißt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Für Gott ist es keine Überraschung, dass Menschen sich für eine Zeit lang zu ihm hinwenden und ihm dann aber wieder den Rücken zukehren und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Das wird passieren, so heißt es ja hier schon. Und das galt damals, aber das galt auch in späteren Zeiten. Das heißt, es gilt auch bis heute. Und das gilt ganz besonders in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Da wird nochmal der Teufel richtig wüten und versuchen, viele Menschen zu verführen. Zum Beispiel im 2. Timotheusbrief, in 2. Timotheus 3, ab Vers 1, kriegen wir Aufschluss darüber. Das ist eine ganz prägnante Passage dazu. Und an diesem Punkt, mir geht es zumindest so, stoßen wir immer wieder an Grenzen. Ja, da sind ja Menschen, die vielleicht mit uns ihren Glaubensweg begonnen haben, die auch eine ganze Zeit lang mit uns auf dem Weg waren und wo wir eigentlich davon überzeugt waren, dass sie zu Jesus gehören. Und es kann sein, dass das eine ganze Zeit lang so geht, dass sie gute Mitarbeiter waren, dass sie vielleicht im Hauskreis mit uns waren, dass sie mit uns gebetet haben, dass sie mit uns Bibel gelesen haben, all das erlebt haben, vielleicht sogar, dass sie Andachten gehalten haben, gepredigt haben oder sonst irgendwo Verantwortung in der Gemeinde übernommen haben. Und das geht alles so lang, bis irgendwann dieser Tag kommt, an dem sich ihr wahres Inneres entlarvt. Wo deutlich wird, was wirklich drin ist. Auf einmal waren sie nicht mehr gesehen. Sie distanzieren sich vom Glauben, gehen weg von Gemeinde, gehen weg von Gott und wollen Gottes Wort nicht mehr hören oder sind irgendwelchen Lehren anheimgefallen, die äußerst fragwürdig sind und die sie total verwirren. Um es mit den Worten von Paulus auszudrücken nochmal, sie sind vom Glauben abgefallen. Interessanterweise ist es so, dass die Schreiber im Neuen Testament, die die Briefe schreiben, eigentlich fast alle davon ausgehen, dass die Gemeinden, an die sie schreiben, Leute in sich sitzen haben, die zwar eigentlich Christen zu sein scheinen, nach außen hin, aber die eigentlich gar nicht wiedergeboren sind. Und auch an dieser Stelle wird es ja deutlich, wenn es heißt, manche werden vom Glauben abfallen. Und dabei stellt sich mir und euch wahrscheinlich auch immer wieder die Frage, was ist denn mit diesen Menschen? Waren das wirklich Christen oder waren es nie Christen? Waren es Christen, die irgendwie jetzt keine mehr sind oder wie funktioniert das? Das ist eine ganz schwierige Frage und es ist vor allem schwer zu beantworten von außen, weil wir können nicht reingucken und wir können nicht sagen, was ist in so einem Menschen wirklich passiert, was ist wirklich echt, selbst wenn er sich entfernt hat von uns. Ja? Wir können es nicht mit letztgültiger Sicherheit beurteilen und steht uns auch gar nicht zu. Aber was wir können, ist die Bibel ernst nehmen an diesen Stellen und sehen, wo sie uns ein Stück weit Aufschluss gibt über solche Situationen, über Menschen, die eigentlich mal dabei waren, aber jetzt nicht mehr dabei sind. Und ich will dazu eine Stelle mit euch anschauen, in 1. Johannes 2, Verse 18 und 19, die uns ein bisschen mehr Aufschluss gibt darüber. 1. Johannes 2, Vers 18 und 19, dort heißt es, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. An dieser Stelle wird deutlich, dass Johannes, der diesen Brief schreibt, sich sehr klar darüber ist, dass Menschen in der Gemeinde sitzen, an die er da schreibt, oder an die Gemeinden, an die er schreibt, dass Menschen dort drin sitzen, die vorgeben, Christen zu sein, so tun, als wären sie Christen, aber eigentlich gar keine sind. Und es geht sogar hier noch einen Schritt weiter, sie fallen nicht vom Glauben ab und sind einfach nur weg, sondern sie werden sogar zu Antichristen. Ja, sie entpuppen sich, sie entlarven sich als Antichristen. Es wäre so, als ob wir hier sonntags morgens immer zusammensitzen und eines Tages kommt es so, dass einige von uns sich entlarven als Menschen, die überhaupt nicht mit Jesus unterwegs waren und dann sogar noch einen Schritt weiter gehen, als Menschen, die aktiv gegen Jesus und gegen seine Gemeinde arbeiten. Und das war im ersten Jahrhundert schon der Fall. Ja, da ist eine Reihe von Antichristen aufgetreten. Das ist das, was Johannes hier sagt. Und auf die Frage, waren sie wirklich mal Christen, da sagt Johannes, wenn sie von uns gewesen wären, also wenn sie wirklich echte Christen gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Wenn jemand also wirklich Christ ist, dann ist ein Kennzeichen im biblischen Verständnis, dass er auch Christ bleibt. Ja. Wenn wir aus unvergänglichem Samen wiedergeboren sind, dann kann es nicht anders sein, als dass wir bis in Ewigkeit bleiben. Und das selbst, wenn wir vielleicht manche Glaubenskrise durchleben, das ist damit nicht gemeint. Aber wer aus unvergänglichem Samen geboren ist, wiedergeboren ist, der bleibt auch. Nun kann es aber sein, dass jemand einen Anfang mit Jesus gemacht hat, irgendwo eine Hinwendung erlebt hat zu Jesus und der Glaube aber nicht so richtig Wurzeln geschlagen hat. Wir haben das eben gehabt in diesem vierfachen Ackerfeld. Ja, da ist jemand, der hört das Wort und nimmt es erstmal mit Freuden auf, aber es schlägt keine Wurzeln. Es fällt auf felsigen Boden. Und wir haben ja heutzutage eine Reihe von Dingen, die wir so in Verbindung bringen, damit, dass jemand wahrscheinlich Christ ist oder woran wir das festmachen würden. Also da ist jemand, der hat mal ein Übergabegebet gesprochen, hat irgendwie so ein Bekehrungserlebnis gehabt, ja, wo er sich zu Jesus hingewandt hat. Oder da war eine Evangelisation und da ist jemand nach vorne gegangen oder er hat sich gemeldet und hat gesagt, ich will mich für Jesus entscheiden. Oder jemand lässt sich taufen. Oder jemand ist regelmäßig in den Gemeindeveranstaltungen. Oder jemand arbeitet irgendwo mit. Das sind alles für uns so Anzeichen, wo wir sagen würden, ja, das ist doch jemand, der Christ ist wahrscheinlich. Und all diese Dinge sind ja grundsätzlich gar nicht verkehrt oder verwerflich. Aber wenn nicht wirklich von Herzen verstanden wurde, was das bedeutet, und wenn all das nur eine äußere Erscheinungsform ist und nicht mit Inhalt gefüllt ist, dann ist es Schall und Rauch. Eine meiner größten Sorgen, muss ich sagen, wenn ich solche Passagen lese und so darüber nachdenke, ist, dass wir auch hier in unserer Gemeinde Leute sitzen haben, die eigentlich gar keine Christen sind. Die vielleicht denken oder vorgeben, dass sie Christen sind, aber es gar nicht sind. Wenn es ja hier heißt, manche werden vom Glauben abfallen. Und ich will das zuspitzen anlässlich dieser Stelle Und diese ganz persönliche Frage stellen, eine Frage, die nur du und Gott beantworten kannst. Und diese Frage ist, bist du im Glauben? Folgst du Jesus wirklich nach oder läufst du einfach nur mit anderen in einem allgemeinen Strom? Damit verbunden wäre auch die Frage, die man sich stellen kann, warum bist du heute Morgen eigentlich hier? Ist es so, weil dein Partner sich das wünscht vielleicht? Oder ist es so, weil deine Eltern das gut finden? Oder ist es so, damit du dein Gewissen beruhigen kannst? Oder weil es halt irgendwie dazugehört? Oder ist es so, weil du wirklich Jesus liebst und weil du ihm wirklich nachfolgen willst, dein Leben mit ihm leben willst? Ich weiß, sehr direkte Fragen und sehr konfrontative Fragen, aber wenn die Bibel so deutlich davon spricht, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, dann sollten wir davon nicht einfach wegsehen, sondern sollten das nutzen, um uns selbst zu prüfen im Glauben. Die Gründe, warum Menschen vom Glauben abfallen, können sehr unterschiedlich sein. Wir haben das eben in diesem Gleichnis in Lukas 8 gehabt, wo zum Beispiel die Rede davon ist, dass Glaubensprüfungen kommen oder dass Versuchungen da sind, ja, also irgendwo ein Stück weit Anfechtung, dass es ein bisschen schwieriger wird, dass es was kostet, dass man Christ ist. Und da machen viele Leute die Biege. Oder dass es Sorgen sein können, Sorgen des Lebens oder der Reichtum, der einen gefangen nimmt oder Vergnügungen des Lebens. All das sind Dinge, die unseren Fokus weglenken können von Jesus und hinlenken können auf ganz andere Sachen. Und es können aber eben auch, wie wir es hier in diesem Text, womit wir es hier zu tun haben, können auch Irrlehren sein, die bei Leuten Anklang finden und die zum Fundament ihres Glaubens werden. Und davon redet Paulus hier im zweiten Teil von Vers 1 bis Vers 3, wenn es heißt, dass manche vom Glauben abfallen, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind, die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Dieser Text macht uns zwei elementare Dinge deutlich, wenn es um Irrlehren geht. Und zwar zum einen den Ursprung aller Irrlehre und das andere sind die Träger der Irrlehre. Der Ursprung einer jeden falschen Lehre ist in letzter Konsequenz der Teufel, der Feind Gottes, samt seinen bediensteten Geistern, samt seinen Dämonen, wovon hier die Rede ist. Der Teufel wird bezeichnet in Johannes 8, Vers 44 als der Vater der Lüge. Und er ist der Gegenspieler Gottes und er ist nicht zu unterschätzen. Ich würde sagen, der Teufel ist nach Gott wahrscheinlich der beste Menschenkenner, den es gibt. Weil er seit 6000 Jahren, mindestens 6000 Jahren, diese Menschheit beobachtet und genau weiß, wie sie funktionieren. Er hat die Menschen genau studiert und weiß, worauf sie anspringen, worauf sie reinfallen. Und er hat sich alle möglichen Taktiken, alle möglichen Techniken überlegt, um Menschen subtil zu verführen. Und eine davon ist, eine, die uns immer wieder begegnet, heute und die uns auch begegnet in der Bibel immer wieder, dass er Gottes Wort, Gottes Wahrheit nimmt und sie verdreht oder sie mit einer falschen Akzentuierung darstellt. Ja, und wir sehen das an ganz vielen Stellen in der Bibel, sehen das im Sündenfall, sehen das zum Beispiel sogar in der Versuchung Jesu, wo der Teufel sich erdreistet, mit dem Wort Gottes Jesus selbst zu versuchen, indem er Gottes Wort verdreht. Und genau das sehen wir hier in diesem Text auch in zwei Themenbereichen. Diese zwei Themenbereiche sind zum einen heiraten und das andere ist das Thema Essen. Zunächst mal heiraten. Es ist so, dass Gott in 1. Korinther 7 tatsächlich davon spricht, dass es für Einzelne gut sein kann, wenn sie allein bleiben und wenn sie nicht heiraten, um sich fürs Reich Gottes noch mehr einsetzen zu können. Das ist aber mehr eine Ausnahme als die Regel. Und diese Ausnahme greift der Teufel auf und macht es zu einer allgemeingültigen Lehre, indem er im Prinzip diese Ausnahme pervertiert, also verdreht, umdreht und deutlich macht, das ist die Norm. Ihr sollt nicht mehr heiraten. Ja, er führt es ein, dass Menschen ein Heiratsverbot haben. Und die Folge daraus wäre, wenn ihm das gelingt, wenn Christen nicht mehr heiraten würden, dann würde er früher oder später so eigentlich die Christen ausrotten können, weil sie sich nicht mehr fortpflanzen. Das ist also das eine, was absolut widerspricht diesem Modell, das Gott gehabt hat, dass ein Mann und eine Frau heiraten sollen. Und Gott selbst hat ja die Ehe gestiftet und dann in 1. Mose 2, Vers 18 gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das andere Thema ist das Thema der Enthaltung vom Essen. Und auch da weiß der Teufel genau, dass Gott eine Form der Enthaltung geboten hat oder dass es eine Form der Enthaltung gibt, nämlich das Fasten. Und genauso weiß der Teufel auch, dass die Israeliten damals im Alten Testament gewisse Sachen nicht essen durften. Jetzt ist Fasten tatsächlich etwas, was nur für eine bestimmte Zeit lang bedeutet, ja nicht zu essen, und nicht ganz grundlegend, dass man aufhören soll, gewisse Speisen zu essen. Und zu dem anderen, also dass manche Speisen unrein sind, hat Jesus selbst in Markus 7, Vers 19 erklärt, dass alles für rein erklärt wurde, ja, dass alles gegessen werden darf. Und auch Gott bestätigt das nochmal in Apostelgeschichte 10, Vers 15, Petrus gegenüber. Viele von euch kennen diese Stelle. Gott hat allerhand Speisen geschaffen, die wir dankbar aus seiner Schöpferhand nehmen dürfen und genießen dürfen. Und Gott hat ja in 1. Mose 1, Vers 31 ganz am Anfang gesagt, nachdem er alles gemacht hatte, dass Gott alles sah, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und genau das sagt hier Vers 4 auch, dass jedes Geschöpf Gottes gut ist und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Das Geschaffene als solches ist also überhaupt nicht verwerflich. Was vielmehr verwerflich ist, ist, wenn wir als Menschen das Geschaffene genießen ohne den Schöpfer, unabhängig vom Schöpfer. Also wenn wir statt Dankbarkeit im Gebet ihm gegenüber zum Ausdruck zu bringen, vielmehr das für selbstverständlich erklären, dass wir alles haben. Ja, das ist die Pervertierung, das ist ein Problem tatsächlich. Aber als solches, das Geschaffene, das ist nicht weiter schlecht, sondern gut in Gottes Augen. Und der Teufel verdreht diese gute Schöpfung Gottes und macht im Prinzip die Speisen, die Gott gut geschaffen hat, madig und stellt sie so dar, dass es Speiseverbote geben soll. Der Teufel ist also der Ursprung aller falschen Lehre und er benutzt nicht selten Gottes Gedanken, indem er sie verdreht oder indem er sie falsch darstellt. Das ist das eine, der Ursprung der Irrlehre. Das andere ist, das zweite, die Träger der Irrlehre. Selbst wenn hier an dieser Stelle von betrügerischen Geistern und Lehren von Dämonen die Rede ist, so ist es ja nicht so, dass die plötzlich hier in der Gemeinde auf einmal vor uns stehen, sondern die benutzen ganz normale Menschen, die in der Gemeinde sitzen unter Umständen und sie benutzen sie für ihre Zwecke. Menschen, die sie verführt haben. Menschen, die hier als Heuchler und Lügenredner beschrieben werden, die in ihrem eigenen Gewissen wie verbrannt sind, die keine Gewissensregung mehr haben, die abgestumpft sind. Sie kommen im frommen Gewand daher. 2. Korinther 11, Vers 15 sind sie betitelt als Diener der Gerechtigkeit. Also auf diese Art und Weise treten sie auf, Diener der Gerechtigkeit. Aber eigentlich sind sie voller Hinterlist, voller Cleverness und voller Bosheit. Und damals wie heute ist es so, dass gefährliche Irrlehrer nicht die sind, die offensichtlich jede Menge Schwachsinn reden, wo man sagen kann, ach, das wird ganz deutlich schon ganz schnell beim ersten Hinsehen, sondern es ist vielmehr so, dass die Leute, die mitten unter den Christen am Werk sind und die eigentlich in den eigenen Gefilden unterwegs sind, dass die gefährlicher sind, viel gefährlicher. Also Leute, von denen man vielleicht im ersten Moment denken mag, naja, die sagen ja viel Gutes, die kommen fromm daher, die wirken geistlich, aber die unter Umständen sogar 98% Gutes sagen und Richtiges sagen, aber in zwei wesentlichen Prozenten, in zwei entscheidenden Prozenten was Falsches lernen. Und damit auf einmal alles ganz anders aussieht, wenn man es im Kern betrachtet. Wir sollten es nicht unterschätzen, dass der Teufel damals wie heute hinterlistig wirkt und auch in Gemeinden an dieser Säule und Grundfeste der Wahrheit stark am Werk ist und angreift. Wie soll Timotheus jetzt auf diesen Täuschungsversuch reagieren? Und wie sollen auch wir auf diesen Täuschungsversuch reagieren? Das ist ein zweiter Punkt. Und zwar, nähre dich mit Gottes Wort. Und wir sehen das in den Versen 6 und 7a. Dieser Gedanke hier, der knüpft unmittelbar an die Verse 4 und 5, wo schon Bezug darauf genommen wurde, dass Gott selbst in seinem Wort diese Speisen ja für gut erklärt, für rein erklärt hat. Und Timotheus hat die Aufgabe, den Leuten in Ephesus deutlich zu machen, dass diese falschen Lehren falsch sind. Und das muss er tun, indem er diese falschen Lehren ins Licht Gottes stellt. Er muss ihnen die Augen dafür öffnen, dass da hinterlistige Irrlehren im Gange sind. Jetzt kann man sich fragen, wie macht man das denn am besten? Also wie entlarvt man am besten Lüge? Ich würde sagen, man entlarvt Lüge am besten mit der Wahrheit. Es bringt nicht viel, wenn Timotheus sagen würde, also diese und jene Menschen, die sind verkehrt, haltet euch einfach fern von denen, die haben Unrecht. Sondern erst zu dem Zeitpunkt, wenn er Gottes Wort dagegen hält und wenn er ihnen Gottes Wahrheit bringt und von daher deutlich macht, was eigentlich die Lüge ist, erst dann wird es so sein, dass ihnen die Augen geöffnet sind und erst dann wird es so sein, dass die Irrlehren aufgedeckt sind. Und das Ganze sehen wir bei Jesus selbst, wie er 40 Tage in der Wüste versucht wurde und wie der Teufel, wie ich es eben schon gesagt habe, herantritt an ihn und das Wort Gottes nimmt und verdreht und ihn versucht. Und Jesus reagiert darauf, und das heißt dreimal in Matthäus 4 in dieser Versuchung, dass Jesus dem entgegnet mit den einleitenden Worten: Es steht geschrieben. Ja, und dann begegnet er ihm so. Und wenn Jesus mit Irrlehren so umgeht und Irrlehren mit dem geschriebenen Wort Gottes begegnet, dann ist es für Timotheus und auch für uns sehr ratsam, genau das Gleiche zu tun. Und in diese Kerbe schlägt Paulus hier an dieser Stelle in Vers 6, wenn es dort heißt, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein. Also Timotheus erweist sich als ein guter Diener, indem er der Gemeinde in Ephesus das Wort Gottes bringt. Und in diesem Zusammenhang mit den Speisen also ihn deutlich macht, es ist nicht verwerflich, gewisse Speisen zu essen, sondern sie sind gut. Ihr dürft es aus Gottes guter Schöpfungshand nehmen, wie wir es eben gehabt haben. Und ihn auch deutlich macht, selbst wenn es Speisevorschriften gab im Alten Testament für Israel, ist es nicht mehr so, dass sie für euch noch gelten. Aber damit Timotheus ein wirklich guter Diener sein kann und seine Aufgabe gut deutlich machen kann, sind zwei Sachen notwendig. Zwei Dinge, die auch für uns unbedingt notwendig sind, um nicht Täuschung zu erliegen. Und das Erste, was Paulus hier deutlich macht, ist: Nähre dich durch die Worte des Glaubens und mit guter Lehre. Also weder Timotheus noch wir werden die Täuschung mit der Wahrheit entlarven, wenn wir die Wahrheit nicht gut kennen. Das ist das A und O, dass wir die Wahrheit gut kennen. Und ich erinnere mich daran, wie ich in München mal mit einer größeren Jugendfreizeit war und wir haben einen Straßeneinsatz gemacht. Und das war in der Evangelisation und einer von den Jugendlichen, der ist dann unterwegs gewesen und ist ins Gespräch gekommen mit den Zeugen Jehovas. Und die kamen natürlich und haben ihm gesagt: Du, Jesus ist nicht Gott. Ja, und dieser Jugendliche, der wusste irgendwie schon, also nee, das stimmt nicht, Jesus ist Gott und ich glaube das auch, aber er wusste nicht so richtig, wo in der Bibel das denn steht, beziehungsweise wie ich dem entgegentreten soll. Und es hat ihn sehr verunsichert. Und er kam noch auf der Straße selbst direkt zu mir und hat gesagt: Daniel, wo steht das denn, dass Jesus wirklich Gott ist? Ja. Und dann haben wir was zusammen nachgeschaut und so weiter. Ich habe ihm das dann gesagt. Wir haben noch lange dann darüber geredet. Aber das war für ihn so ein Wachwerden. Und ich glaube, wir kennen das wahrscheinlich alle, dass wir schon mal in Situationen waren, wo wir an diese Grenze gestoßen sind. Wo wir gemerkt haben: Oh, da ist irgendwie eine Situation, da kann ich gar nicht so richtig aus biblischer Sicht drauf reagieren. Da weiß ich gar nicht so richtig drauf zu antworten, aus der biblischen Wahrheit heraus. Und vielleicht ist es sogar so, dass es uns selbst stark verunsichert hat und selbst hinterfragt hat. Das ist eine Erfahrung, die wir durchleben und wahrscheinlich auch wenig Leuten erspart bleibt. Aber es ist eine Erfahrung, mit der man unterschiedlich umgehen kann. Also entweder kann ich sagen: Naja, was soll's? Also so wichtig ist es ja auch nicht, dass ich dem jetzt mit der Bibel da entgegentreten kann. Und ja, ist mir eigentlich auch relativ egal. Oder wir können sagen: Also das wurmt mich wirklich, dass ich in der Situation dann nicht so richtig da entgegenzutreten wusste. Und man kann sich denken: Also nochmal passiert mir das nicht. Nochmal gebe ich mir nicht die Blöße, da zu stehen und nicht zu wissen, wie ich darauf reagiere. Diese erste Haltung von: Ach, ist mir eigentlich egal, ist mit Sicherheit keine gute. Und das gar nicht nur in dem Bezug, dass man halt anderen Leuten nicht Rede und Antwort stehen kann, sondern auch in der Hinsicht, dass wir selbst nicht ganz ganz ungefährlich unterwegs sind und leben. Weil der Teufel will ja nicht nur andere verführen, nicht nur andere täuschen, sondern auch uns selbst in unserem Leben. Er versucht, uns jede Menge Lüge unterzujubeln. Und dabei muss es nicht unbedingt um Rettung gehen und um die ganz zentralen Dinge des Glaubens. Er will uns nicht immer wieder versuchen, deutlich zu machen, Jesus ist nicht Gott, wenn wir das tatsächlich geglaubt haben. Aber in anderen Sachen kommt er und sät zum Beispiel Zweifel, wenn es um das Wesen Gottes geht. Das ist zum Beispiel sowas, wo der Teufel ganz, ganz viel sät. Ja? Also sollte Gott wirklich gesagt haben, diese Frage, die da so mitschwingt. Oder auch, wie wir über uns und über andere denken. Also, dass wir uns selbst auf die Schulter klopfen und ganz stolz zum Beispiel werden, kann sowas sein. Oder auch, dass wir auf andere herabschauen oder geringschätzig über sie denken. Oder auch, wie wir leben sollen und was wichtig ist im Leben. Auch da arbeitet der Teufel ja irgendwie mit und versucht, unseren Blick wegzurichten von Jesus und hinzurichten auf alles Mögliche, was eigentlich belanglos ist. Eines der größten Probleme unserer Zeit, denke ich, oder der Christenheit heute ist, dass wir geistlich, so will ich es mal ausdrücken, unterernährt sind. Also, dass wir das Wort Gottes nicht mehr gut kennen. Dass wir unsere eigene Bibel nicht mehr gut kennen. Und das schafft eigentlich den Nährboden dafür, dass Irrlehre wachsen kann. Dass Verführung wachsen kann. Und vielleicht ist an dieser Stelle mal eine ehrliche Selbsteinschätzung von uns gefragt, dass wir darüber nachdenken, wie gut bin ich denn mit dem Wort Gottes genährt? Wie fit bin ich denn darin? Wie gut kenne ich die Wahrheit, um die Lügen in meinem eigenen Leben und auch vielleicht in meinem Umfeld zu entlarven? Ich glaube, wir brauchen kein Geheimnis daraus machen, dass es kein Selbstläufer ist, dass die Bibel sich nicht von selbst liest und wir uns auch damit beschäftigen müssen und dass es manchmal mühsam ist. Aber es ist so, so wichtig, dass wir uns nähren mit den Worten Gottes, weil es steht für uns selbst und für viele andere so viel auf dem Spiel. Und deshalb will ich diesen Appell, nähere dich mit Gottes Wort, für uns ganz persönlich werden lassen heute Morgen. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite ist die andere Seite der Medaille. Um nicht der Täuschung zu erliegen, ist es wichtig, dass wir, wie es in Vers 7a heißt, die unheiligen und altweiberhaften Fabeln abzuweisen. Wer sich Gottes Wort zuwendet, aber gleichzeitig noch ganz viel mit gottlosem Zeug füllt und sich mit zweifelhaften Lehren oder zweifelhafter Literatur beschäftigt, der steht nach wie vor in Gefahr. Diese unheiligen oder man könnte auch sagen gottlosen und altweiberhaften, das könnte man vielleicht so ausdrücken, dass sie unbegründet oder unhaltbar sind, diese Fabeln, die sollen entschieden abgelehnt werden. Das griechische Wort für Fabeln an der Stelle ist das Wort Mythos. Wir kennen das vielleicht, ja, dieses Wort aus unserem normalen Sprachgebrauch steht für erfundene Begebenheiten oder Geschichten, die uns so begegnen. Und nicht selten treffen wir heute auf Sonderlehren oder auf Menschen, die sagen, ich habe eine ganz spezielle, besondere Offenbarung bekommen. Und das ist wie solche Mythen, die eigentlich nicht nachvollziehbar sind, nicht nachprüfbar sind und auch eigentlich nicht haltbar sind letztendlich. Und so kommt es, dass Prediger behaupten heutzutage, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist. Dass er nicht Gott war, als er hier auf der Erde war zum Beispiel. Oder auch, dass Jesus dann und dann, zu dem und dem Zeitpunkt wiederkommt. Ja, so kommt das, weil sie sagen, wir haben irgendwelche besonderen Offenbarungen erhalten. Und für uns bedeutet das, dass wir sehr genau und sehr sorgfältig darin sind, zu überlegen und zu gucken, was ziehen wir uns denn rein? Und damit meine ich nicht in erster Linie, dass wir jetzt sagen, ja, das Buch Mormon und die Zeugen Jehovas, das ist das, wo wir dem wir kein Gehör schenken. Das ist wahrscheinlich relativ klar für viele von uns, vermute ich mal. Und das ist definitiv auch nicht gut, ja, auf sie zu vertrauen und ihren Lehren irgendwo Raum zu geben. Es ist aber viel weiter so, dass leider falsche Lehre, dass auch mystisches Gedankengut, das falsches Evangelium schon viel mehr in unsere Gemeinden und auch in unsere Bücherstuben eingezogen ist, als wir das erstmal wahrnehmen oder wahrhaben wollen. Und wenn ich irgendwo zweifelhafte oder unbiblische Dinge lese oder mir vielleicht auf Bibel-TV oder sonst wo anschaue, dann darf ich mich nicht wundern, wenn das früher oder später Einfluss nimmt auf mein Leben. Es sind Lehren, die kursieren werden. Lehren, die erstmal ganz gut aussehen, aber die letztendlich doch falsch oder irreführend sein können. Es sind also diese zwei Dinge, mit Gottes Wort nähren und entschieden von unbiblischem abwenden, die für uns höchste Relevanz haben sollten. Und damit geht ein dritter Punkt einher, der vor Täuschung bewahrt. Dieser dritte Punkt ist, übe dich in der Gottesfurcht. Vers 7b bis Vers 8. Ich lese diesen Vers 7 nochmal, wo wir die Formulierung unmittelbar drin finden. Die unheiligen und altweiberhaften Fabeln aber weise ab, übe dich aber in der Gottesfurcht. Diese Aufforderung, übe dich in der Gottesfurcht, geht einher damit, dass Timotheus sich abwenden soll von den unbiblischen Mythen, ja, von diesen falschen Lehren und dass er sich nähren soll mit Gottes Wort. Und Gottesfurcht ist etwas, das umfasst dabei zum einen eine ehrfürchtige Haltung gegenüber Gott, zum anderen aber auch ein Leben nach seinen Vorstellungen. Und wer am Dienstag da war, im Einanderkurs, da haben wir das schon gehabt. Und ich will das nochmal kurz wiederholen. Man kann es gut so ausdrücken. Gott zu fürchten bedeutet, mit Gott zu jeder Zeit zu rechnen. Also zu wissen, ich lebe dauerhaft in der Gegenwart Gottes. Ich lebe dauerhaft vor Gottes Angesicht und ich lebe verantwortlich vor ihm damit. Und wir haben am Dienstag gehabt, wie das sich auswirkt auf unser Leben. Wenn wir uns diesen Gedanken mal so vor Augen führen, wenn wir das Wissen haben, Gottes Gegenwart ist da. Das wirkt sich zum Beispiel aus, wenn ich Fernsehen schaue oder wenn ich im Internet surfe und weiß, Gott schaut mir über die Schulter. Ich werde mir manche Dinge wahrscheinlich dann nicht mehr einfach so ungefiltert angucken. Oder auch Straßenverkehr wäre was. Wenn ich weiß, dass Gott mit mir im Auto sitzt, dann wird mein Verhalten im Straßenverkehr sich unter Umständen ändern. Oder auch das, was ich hinter verschlossener Tür über Leute rede, wo kein anderer was mitkriegt, ja, wo eigentlich denke, naja, das ist ein geschützter Raum und das wird hier niemals diese vier Wände verlassen. Wenn ich weiß, dass Gott mit im Raum ist, werde ich über mein Reden noch mal mehr nachdenken, anders nachdenken. Oder auch, wie ich meine Zeit fülle, ob ich vor mich hingammel, ob ich faul bin, was vielleicht kein Mensch mitkriegt sonst. Wenn ich vor Gottes Angesicht lebe und verantwortlich vor ihm, wird das was verändern. Wenn ich ein klares Bild von Gott bekomme und vor Augen habe, dass ich in Verantwortung vor ihm lebe, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben, unmittelbar. Und so ist ein Leben in Gottesfurcht letztendlich ein Leben, das bestrebt ist, Gott zu gefallen. Jetzt sagt Paulus zu Timotheus hier an dieser Stelle, übe dich in der Gottesfurcht. Und das Wort üben, fand ich interessant, kommt von dem griechischen Wort gymnazo. Und wir kennen das, daher kommt unser deutsches Wort Gymnastik. Also ihr wisst, diese Dehnübungen und so weiter, ja, die manchmal schmerzhaft sind, die Training erfordern. Und genau darum geht es an dieser Stelle. Es geht darum, die Gottesfurcht zu trainieren, sich darin zu üben. Natürlich stellt sich die Frage dann, wie trainiert man denn Gottesfurcht? Also wenn wir über Gymnastik nachdenken und über, was weiß ich, Spagat oder Handstand, könnten wir wahrscheinlich die meisten sagen, also können wir nicht so auf Anhieb, aber wir wüssten zumindest ungefähr, wie wir es trainieren könnten. Ja, schmerzhaft, wie gesagt. Aber bei der Gottesfurcht, wie ist denn das da? Wie kann man Gottesfurcht trainieren? Ich will es mal so ausdrücken, Gott hat uns einen Trainingsplan mit verschiedenen Elementen zusammengestellt, mit denen wir eigentlich wahrscheinlich sehr vertraut sind. Und ich nenne mal ein paar, die nichtsdestotrotz sehr wichtig sind. An oberster Stelle steht die persönliche Zeit mit Gott. Also das persönliche Gebet, das Reden mit Gott, die persönliche Bibellese, Gott redet mit mir, Gott redet hinein in mein Leben, das Nachsinnen darüber, wie steht es um mein Leben, was will Gott mir sagen, wo will er was verändern. Ja, dieses, was wir als stille Zeit oft bezeichnen würden. Persönliche Zeit mit Gott. Und in diesem Zuge ist es unglaublich wichtig, wenn wir in der Gottesfurcht wachsen wollen, dass wir beten darum, dass Gott uns wachsen lässt in der Gottesfurcht. Dass wir beten darum, dass er uns verändert. Weil wir werden aus uns selbst heraus in der Gottesfurcht nicht wachsen. Eine weitere Trainingseinheit könnte darin bestehen, dass ich daran arbeite, wenn mir charakterliche Dinge irgendwo deutlich werden, wo es Defizite gibt. Also so wie jemand, der trainiert und merkt, also weiß ich nicht, ich muss an meiner Geschwindigkeit arbeiten zum Beispiel, wie er das konkret angehen wird, so können wir es übertragen auch für uns. Dass da, wo wir merken, da sind charakterliche Dinge, die verändert werden müssen, dass wir es konkreter angehen. Und charakterliche Dinge, da fällt natürlich alles Mögliche drunter, sowas wie Zorn, wie mangelnde Selbstbeherrschung, sowas wie Ungeduld oder Sonstiges. Und das kann so aussehen, dass ich dem mal auf die Schliche komme zunächst. Also aus biblischer Sicht mir mal anschaue, was sagt denn die Bibel zu dem und dem Bereich in meinem Leben oder zu der und der Charaktereigenschaft, wo sind die Ursprünge von dem Ganzen? Und es kann sein, dass ich dann jemand um Hilfe bitte und sage, ich brauche in dem und dem Bereich mal deine Unterstützung. Hilf mir mal, daran zu arbeiten. Ich will eine ganz praktische Sache nochmal auf eine praktische Sache hinweisen. Es gibt dieses Buch, das wir zur Predigt 3 über den 2. Petrusbrief empfohlen haben. Vielleicht kommt es euch wieder bekannt vor, Streben nach Gottseligkeit. Gottseligkeit ist ein anderes Wort für Gottesfurcht. Und hier in diesem Buch sind allerhand einzelne Eigenschaften drin. Also sowas wie Selbstbeherrschung zum Beispiel oder wie Frieden oder Geduld oder so. Einzelne Kapitel, die ich mir vornehmen kann und da einfach ein biblisches Bild kriege, was ist das denn und wie kann es in meinem Leben mehr entstehen? Also eine Möglichkeit wäre, dieses Buch sich vorzunehmen und einfach damit zu arbeiten. Eine andere Trainingseinheit besteht darin, dass ich Gemeinschaft oder Austausch mit anderen Leuten habe, die ebenfalls in der Gottesfurcht wachsen wollen. Da könnte man auch eine ganze Reihe von Sachen aufzählen. Das bedeutet, dass ich vielleicht irgendwo fest in einem Hauskreis bin, dass ich da einen Austausch pflege, dass ich geistliche Freundschaften habe, geistliche Freundschaften aufbaue, dass ich eine Zweierschaft vielleicht mit jemand pflege, intensiv mich treffe, um im Glauben vorwärts zu kommen gemeinsam. Es kann sein, dass ich in den Gebetskreis gehe oder in die Abendmahlstunde, dort, wo Menschen zusammenkommen, um auf Jesus zu blicken. Und zu guter Letzt hat Gott jeden von uns, der sein Kind ist, ob er es wollte oder nicht, in einem Fitnessstudio namens Gemeinde angemeldet. Ja, das hat er nicht gemacht, damit ich meine Zeit hier absitze oder damit ich pro forma irgendwo in einem Fitnessstudio bin, wie das heute ja wahrscheinlich oft der Fall ist bei Leuten, sondern es geht darum, dass ich dort hingehe und dass ich meine geistlichen Muskeln dort aufbaue, dass ich dort aufmerksam Gottes Wort höre, dass ich das auf mein Leben anwende, dass ich das an meinem Leben wirken lasse, dass ich mit anderen gemeinsam Gott anbete, ja, auf ihn schaue und dass ich mich mit meinen Gaben investiere. in Gottes Gemeinde. Dieses Trainingsprogramm Gottes, man könnte wahrscheinlich noch viele Sachen weiter dazu sagen, hat eindeutig in allen Punkten etwas mit Prioritätensetzung zu tun. Während heute in der Gesellschaft ein allgemeiner Fitness- und Schönheitswahn vorherrscht, ist es bei Gott so, dass er uns herausfordert, in den wirklich wichtigen Dingen Priorität zu setzen. Und das aus gutem Grund, wie es hier in Vers 8 heißt. Schauen wir da nochmal rein. Denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottesfurcht aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also während wir Menschen hier auf der Erde viel für unseren Körper, für unseren Wohlstand, für unseren Komfort, für unsere Bequemlichkeit und so weiter tun können, hat das alles keinen Ewigkeitswert, keinen Ewigkeitsnutzen. Für kurze Zeit ist das ganz nett und ganz toll, aber letztendlich verpufft das ganz schnell in Nutzlosigkeit auf lange Sicht. Anders ist es bei Menschen, die ihr Leben sehr stark auf Gott ausrichten, die viel daran setzen, in der Gottesfurcht zu wachsen, dafür rein investieren, weil das hat in jeglicher Hinsicht einen unermesslich großen Nutzen, wie es hier heißt, in der jetzigen und in der zukünftigen Zeit. Sicherlich bedeutet das nicht, dass wir wirtschaftlich besonders gut dastehen deshalb bald oder dass wir ein Leben in Saus und Braus führen, darum geht es da nicht. Aber wenn jemand ein Leben in Gottesfurcht anstrebt, wird er die Freude, für die er eigentlich geschaffen ist, die Freude in Gott zunehmend mehr erleben. Er wird eine enge Vertrauensbeziehung zu Gott entwickeln. Und das ist eine Beziehung, der in ihrem Wert nichts gleichkommt auf dieser Erde. Und er wird erleben, was die Schönheit und der Segen ist, wenn wir Christus ähnlicher werden. Der Segen in unserem eigenen Leben, aber auch der Segen, der sich auswirkt auf unsere Umfeld, auf andere Menschen. Aber nicht nur das. Das sind Dinge, die schon in dieser Welt uns betreffen. Es geht noch weiter. Das größte Privileg, das wir haben, für den, der ein Leben in Gottesfurcht anstrebt, ist das Privileg der Gewissheit, dass ich eines Tages bei Gott sein werde, in der Gegenwart Gottes. Diese Verheißung, den Zuspruch, du darfst ewig bei mir sein, ist sowas Großartiges, sowas Wunderbares. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Gott sagt in seinem Wort, ich werde deine Treue belohnen, die du auf der Erde gehabt hast. Wer dazu was nachlesen will, ist zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 10, wird das deutlich. Und wenn ich darüber nachdenke, dass wir eines Tages vor Gott stehen und wir uns das mal so vorstellen, wir werden vor ihm stehen und haben unser Leben lang an ihm festgehalten, sind ihm nachgefolgt, haben versucht, treu zu sein. Und er sagt diese Worte, du guter und treuer Knecht. Das ist eines der schönsten Dinge, glaube ich, die man aus Gottes Mund hören kann eines Tages. Ein Leben in Gottesfurcht ist ein Leben, das die allergrößten Verheißungen hat. Verheißungen in der jetzigen Zeit und Verheißungen in der zukünftigen, wenn diese Welt mal nicht mehr ist oder wir mal nicht mehr auf dieser Welt sind. Und das ist etwas, diese Verheißungen, die stellen alles andere auf dieser Welt in den Schatten. Bei diesem Appell, übe dich in der Gottesfurcht und dem Trainingsprogramm, über das wir eben so nachgedacht haben, drängt sich wieder eigentlich die persönliche Frage auf, dass wir mal überlegen, wie fit bin ich eigentlich im Moment? Wie ist mein Trainingsstand? Wie sieht es da aus? Stehst du voll im Training oder bist du eher ein bisschen eingerostet? Bist du eher am geistlich Abbauen? Wie sieht's aus mit der Trainingsbeteiligung? Wie nutzt du dieses Trainingsprogramm, das Gott gegeben hat? Und auch wenn es über Prioritätensetzung eben ging, die ja unmittelbar damit verbunden ist, können wir uns nochmal fragen, wo liegen denn meine Prioritäten? Auf dem Wachstum im Glauben oder auf Dinge in dieser Welt, die irgendwo für den Moment attraktiv scheinen, aber langfristig keinen Nutzen haben, keinen Ewigkeitswert haben? Dieser Appell, übe dich in der Gottesfurcht, ist nicht nur ein Appell an Timotheus, sondern auch ein Appell an uns. Und damit kommen wir zu den Versen 9 bis 11 und zu einem letzten Punkt, im letzten kurzen Punkt, den ich genannt habe, mit behalte den Retter stets vor Augen. Und dreht sich um die Versen 9 bis 11. Paulus bekräftigt das, was er gesagt hat vorher, also das, ja, was wir vorher gehabt haben in diesen Versen, bekräftigt er in Vers 9 und 10 nochmal. Zum einen tut er das mit diesen Worten, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Also ich gebe es mal so wieder, es ist unumstößlich wahr, es ist absolut zuverlässig und es ist ohne zu zögern anzunehmen, dass jeder, der sich an Gottes Wort hält und der sich in Gottes Furcht übt, die größten Verheißungen haben wird und eines Tages erleben wird, wie er ans Ziel kommt. Wer sich daran hält und darauf stützt, sein Leben auf Gott auszurichten, der bleibt bewahrt. Und der wird erleben, dass Gott sich als treu und wahrhaftig erweist. Ich habe mir das mal so vorgestellt. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keinen Christen, der am Ende seines Lebens sich umkehren wird und sagen wird, im Rückblick auf mein Leben ist es so, dass ich besser mal nicht so viel Zeit mit Gott verbracht hätte. Oder dass ich besser mal mein Leben nicht so stark auf Gott ausgerichtet hätte. Das wird man nicht finden. Ganz im Gegenteil finden wir wahrscheinlich eher viele Christen, die am Ende ihres Lebens zurückschauen und sagen, hätte ich mein Leben doch mal noch mehr auf Gott ausgerichtet. Hätte ich doch die Priorität gesetzt auf die wirklich wichtigen Dinge. Für Paulus war diese Botschaft von Jesus Christus und auch das Leben mit ihm so bedeutsam, so wertvoll wie nichts anderes auf dieser Welt. Und er war bereit, dafür sein Leben verzehren zu lassen. Das ist die zweite Bekräftigung. Zum einen bekräftigt er nochmal all das, was er gesagt hat mit seinen Worten. Zum anderen bekräftigt er das mit seinem eigenen Leben. Und so heißt es ja in Vers 10 hier, denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht. Also keine Mühe, keine Anstrengung, keine Unbequemlichkeit, kein Leid, nichts war Paulus zu groß, damit diese Botschaft von Jesus Christus in alle Welt kommt. Damit Menschen gerettet werden und eines Tages am Ziel ankommen. Und er liefert in all dem den Grund und seinen Antrieb, warum das für ihn so bedeutsam ist, wenn er in Vers 10b sagt, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Paulus hatte den Retter stets vor Augen und das verschafft ihm eine ungemein große Hoffnung. Er wusste, dass wir auf uns allein gestellt niemals unseren Glauben gegründet hätten und erst recht, dass wir nicht ans Ziel kommen würden. Keiner von uns würde diese Standhaftigkeit aufbringen, an Jesus dran zu bleiben. Aber Gott sei Dank ist es so, dass Jesus nicht nur unseren Glauben gegründet hat, nicht nur unseren Glauben gestiftet hat, sondern dass er auch unseren Glauben bewahrt und dass er unseren Glauben auch vollendet wird bei denen, die wirklich zu ihm gehören. Gott allein ist unsere Hoffnung, weil er durch und durch unser Retter ist. Nun begegnet uns komischerweise eine Formulierung, da will ich ganz kurz drauf eingehen noch, in dem Vers 10, wo die Rede davon ist, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Und es hat den einen oder anderen fälschlicherweise dazu geführt, dass er gesagt hat, also da steht doch, dass Gott am Ende doch alle Menschen retten wird. Und dass am Ende doch alle Menschen in den Himmel zu ihm kommen, dass er sie zu sich lassen wird. Das kann an dieser Stelle auf gar keinen Fall gemeint sein. Weil es würde der sonstigen Lehre der Bibel durchweg widersprechen. Überall wird deutlich, dass nur der gerettet wird, der an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt. Ja, das ist das Gesamtzeugnis der Bibel. Nur wenn jemand für sich persönlich Jesus als Herrn und Retter angenommen hat. Wer nicht persönlich im Glauben angenommen hat, dass Jesus für seine Schuld am Kreuz gestorben ist und wer keine wirkliche Umkehr von Sünden erlebt hat, für den bleibt der Zorn Gottes auf ihm. Und er wird in Ewigkeit getrennt bleiben von Gott. So klar ist die Bibel. Und ich will einladen, darüber nachzudenken. Vielleicht gibt es Leute heute Morgen hier, die sagen, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Jesus ist mein Retter. Oder ich habe das persönlich im Glauben angenommen. Ich will einladen, darüber nachzudenken. Und diese wirklich wichtige und alles entscheidende Frage, gehörst du zu Jesus, zu klären. Gerne auch mit mir nachher ins Gespräch zu kommen. Diese Rettung, von der da die Rede ist, immer wieder in der Bibel, die Rettung zum ewigen Leben, die gilt nicht für jeden, sondern nur für den, der von Herzen glaubt. So klar ist die Bibel. Aber es gibt eine andere Form der Rettung Gottes, die derzeit jedem Menschen zugutekommt. Und das ist die Rettung in der jetzigen Zeit, die Gott schenkt, was wir als allgemeine Gnade bezeichnen können. Und unter dieser allgemeinen Gnade versteht man, dass Gott jedem Menschen momentan, egal ob Christ oder nicht Christ, eine gewisse Rettung oder eine gewisse Erhaltung schenkt. Die ist zeitlich begrenzt und umfasst zum Beispiel, dass er uns das Leben gibt. Also er gibt auch Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben, im Moment das Leben und er hält sie auch am Leben. Oder er schenkt Saat und Ernte auch für Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben wollen. Oder er schenkt Gesundheit. All das sind Segnungen Gottes, wo wir eigentlich sagen müssen, biblisch nüchtern betrachtet haben wir überhaupt kein Recht darauf mehr, sondern wir hätten eigentlich verdient, schon längst von dieser Erde ausgerottet worden zu sein. Und in diesem Sinne ist die Rettung Gottes oder die Erhaltung Gottes das, was hier sehr wahrscheinlich angesprochen ist. Das Wort Rettung, was hier verwendet ist, es wird manchmal mit anderen Bedeutungen auch verwendet als nur die ewige Rettung. Und wenn man es hier übersetzen würde, und manche Übersetzungen machen das, sie übersetzen an dieser Stelle mit Erhalter. Gott ist ein Erhalter aller Menschen. In dieser Hinsicht ist also Gott ein Erhalter oder ein Retter aller Menschen, die zeitlich begrenzt ist. Aber wenn es um das Ewige geht, um die ewige Rettung, dann ist sehr klar, die Rettung vor der Hölle oder die Rettung vor der ewigen Trennung von Gott, die gilt nur für den, der durch Jesus Christus glaubt, ja, und der durch Jesus Christus Vergebung seiner Sünden hat. Jesus allein ist es, der uns den rettenden Glauben gestiftet hat. Jesus ist es, der für die Seinen aber auch eintritt und der den Glauben bewahren wird und ans Ziel bringen wird eines Tages. Wenn wir allein unterwegs wären auf diesem Weg mit Jesus, dann wären wir zum Scheitern verurteilt. Wir würden es nicht schaffen, bis zum Ende zu laufen, nicht schaffen, bis zum Ziel zu kommen. Aber Jesus selbst, und das macht die Bibel uns deutlich, tritt ein für uns, tritt ein für die Seinen, für die, die wirklich zu ihm gehören. Er wird sie bewahren. Und ich will schließen mit beeindruckenden Worten, die Jesus in diesem Sinne an Petrus gerichtet hat, aber die auch für uns im weiteren Sinne gelten. Und Jesus spricht mit Petrus, kurz bevor Petrus auf ein Täuschungsmanöver vom Teufel reinfällt. Und er macht ihn an dieser Stelle schon Mut und sagt in Lukas 22, Verse 31 und 32a, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus tritt ein für die Seinen, Jesus tritt ein für Petrus, Jesus tritt auch ein für uns. Und das ist unsere Gewissheit, warum wir eines Tages ans Ziel gelangen werden.